und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zykluscoach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Es geht heute um ein Thema, was vielleicht für viele im ersten Gedanke so ein bisschen trocken klingt, ist es aber gar nicht und es ist auch unfassbar wichtig. Und zwar geht es um Gendermedizin. Da ich dieses Thema nicht alleine behandeln kann, weil es einfach auch sehr, tief geht und sehr vielleicht in manchen Richtungen fachlich ist und vielleicht für uns Laien da draußen oft auch nicht so einfach greifbar ist, habe ich mir eine absolute Expertin mit ins Haus geholt. Und zwar ist es Frau Dr. Ursula Marschall. Sie ist Chefärztin bei der BARMER. Ich stelle dich erstmal vor, du hast mir das Du angeboten. Vielen Dank. Hallo Uschi sogar, darf ich zu dir sagen. Ja. Schön, dass du da bist. Hi.
Ja, hallo.
Erzähl mal, was machst du, was ist deine Position bei der BARMER und wie kamst du dahin?
Ja, also ich habe ein intensives Vorleben als Medizinerin. Ich bin Anästhesistin von Haus aus, habe über 15 Jahre in der Klinik gearbeitet. Anästhesisten haben ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, auf die man sich dann noch spezialisieren kann. Ich bin Schmerztherapeutin, Palliativmedizinerin, Intensivärztin, habe lange Notarzt gefahren und habe da nach über 15 Jahren dann den Weg so ins Management gefunden. Über verschiedene Stationen bin ich dann im Jahr 2007 schon bei der BARMER gelandet und habe hier ganz unterschiedliche Funktionen. Also im Augenblick leite ich den Bereich Medizin und Versorgungsforschung, also habe so die Aspekte, gerade was medizinische Sachen anbelangt, aber auch gerade das Thema Versorgungsforschung, das verantworte ich zusammen mit ganz vielen tollen Mitarbeitern bei mir.
Ich denke, jeder weiß, was die BARMER ist oder macht, aber vielleicht kannst du nochmal in einem Satz sagen, was die BARMER ist.
Wenn du sagst, dass jeder weiß, was die BARMER ist, finde ich das total klasse. Also für die wenigen, die das nicht wissen, also wir sind eine bundesweite Krankenkasse mit knapp 9 Millionen Versicherten. Ich betone das bundesweit deswegen, weil man kennt andere Krankenkassen, AOK. Das sind aber regionale Kassen. Das heißt also zum Beispiel eine AOK Bayern ist für Bayern verantwortlich, aber nicht für zum Beispiel Hamburg und Schleswig-Holstein. Da gibt es dann andere Kassen. Wir als BARMER sind aber für ganz Deutschland quasi eine Krankenkasse.
Okay, gut. Und wir sprechen heute über Gendermedizin. Genau. Ist für mich natürlich im Bereich Frauengesundheit sehr, sehr interessant. Kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch nochmal dazu, warum, ja, was da mit den Frauen so besonders ist in der Gendermedizin. Kannst du uns, kurz ist wahrscheinlich hier das falsche Wort, aber kannst du uns versuchen, zu ausschweifend, aber einfach knackig zu erklären, was passiert bei einer Zulassung von einem Medikament? Also was gibt es für verschiedene Schritte auch was für Menschen werden da mit in die Studie eingezogen? Einfach, dass wir da mal so ein Gefühl für bekommen, wie das abläuft.
Ja, also Gendermedizin ist Gott sei Dank nicht nur Arzneimittel, aber ist vielleicht ein Hinweis darauf, um auch mit so, ja, vielleicht nicht ganz korrekten Vorstellungen ein bisschen aufzuräumen. Mhm. Also die allerwenigsten Medikamente schaffen es tatsächlich bis zur Zulassung. Ganz einfach, weil man vorher feststellt, es wirkt nicht richtig oder das, was wir wollen, kann nicht erreicht werden. Also es gibt als allererstes, es gibt drei Phasen, drei sogenannte Studienphasen. Phase 1 ist etwas, das, da wird ein mögliches neues erstes Medikament wird an ganz wenigen Gesunden getestet. Wenn Phase 1 abgeschlossen ist und wenn man ein Gefühl dafür hat, wie verhält sich dieser neue Wirkstoff im Körper, dann kommt Phase 2. Phase 2 wird mit ganz wenigen Kranken durchgeführt. Also wenn ich ein Medikament für den Markt vorbereite und dann zulassen möchte, dann möchte ich es natürlich, dass es eine Wirkung an Betroffenen, sprich an kranken Menschen zeigt. Deswegen Phase 2, ich teste diesen neuen Wirkstoff, das neue Medikament an wenigen Kranken. Und Phase 3 ist, und das ist eigentlich die wirklich interessante Phase, weil dann stehe ich wirklich kurz vor der Zulassung, dann teste ich das an vielen Menschen und vor allen Dingen vielen Kranken. Und wenn ich dann zeigen kann, dass dieses neue Medikament gut verträglich ist und eine entsprechende Wirkung hat, dann kann ich die Zulassung beantragen. Und in Deutschland ist es so, dass bei uns der gemeinsame Bundesausschuss, das ist quasi so der Art Gesetzgeber, ist die Selbstverwaltung. Und wenn der gemeinsame Bundesausschuss bewertet, dass dieses Medikament einen Zusatznutzen hat, beziehungsweise es dann zulässt, dann bezahlen alle Krankenkassen dieses Medikament.
Und wer bezahlt die Phasen?
Die Phasen zahlt der Arzneimittelhersteller.
Okay.
Ja, also diese ganzen Studien sind Arzneimittelstudien, die herstellerfinanziert sind.
Und weil du jetzt vorhin meintest, es geht nicht nur um Arznei, um was geht es noch?
Arzneimittel ist eigentlich ein Thema, da ist das Thema Gender und Geschlechtsunterschiede, da sind wir eigentlich schon einen deutlichen Schritt weiter. Aber wir sehen halt noch andere Erkrankungen. Also es gibt zum Beispiel Erkrankungen, als Beispiel, bisher dachten wir immer, Lungenkrebs ist eine typisch männliche Erkrankung. Ja? Lungenkrebs kommt von Rauchen. Und da zu früherer Zeit die Männer immer mehr geraucht haben als die Frauen, war halt Lungenkrebs bei Frauen viel häufiger, ist das einfach aufgetreten.
Ja.
Jetzt, wir wissen immer mehr, gerade um Krebserkrankungen, da ist echt eine Revolution, nicht nur was Medikamente anbelangt, sondern vor allen Dingen von Erkenntnissen. Wir lernen immer viel, viel mehr über die Erkrankung. Und mit einem Wort zusammengefasst, Lungenkrebs wird weiblicher. Nicht, weil jetzt die Frauen aufholen beim Rauchen. Ja, das tun sie. Aber viel mehr ist, Lungenkrebs hat immer was mit Zellmutationen zu tun, also mit Veränderungen der Zellen. Mhm. Und da sind bestimmte Mutationen, kommen halt bei Frauen viel, viel häufiger vor als bei Männern. Und deswegen wird Lungenkrebs weiblicher.
Okay. Solche Phasen, also betrifft das zum Beispiel auch Impfungen oder so? Also wird es ähnlich? Ist es dasselbe Modell mit den Phasen?
Eine ähnliche Phase, ja, genau. Okay. Also da wird es halt bevor an Menschen Medikamente oder auch Impfstoffe getestet werden, sind immer vorher auch Tierversuche.
Okay. Ja?
Bevor halt, wie gesagt, das Medikament oder wenn es nicht nur Tiere sind, sind es auch an Zellen, ja, ganz einfache Zellen im Reagenzglas. Mhm. Ja. Aber die Phasen sind ungefähr die gleichen. Ja.
Okay. Was ist jetzt das Problem mit der Gendermedizin? Also was passiert da? Was sind das für Menschen, die solche Testphasen durchlaufen?
Also wenn ich an so einer Studie teilnehme, ist das immer freiwillig. Also da kann niemand gezwungen werden. Wenn ich an so einer Studie teilnehme, bekomme ich meinen Aufwand, den ich habe, weil da muss dann zwischendurch Blut abgenommen werden und alle solche Sachen, das bekomme ich bezahlt. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, sie möchten sich aktiv auch für die Forschung engagieren, also im Sinne von, die nehmen bewusst teil. Also erstens ist es eine absolut freiwillige Entscheidung. Ganz am Anfang, also in den USA sogar bis Anfang der 90er Jahre, hat niemand in irgendeiner Art und Weise Rücksicht darauf genommen, ob Männer oder Frauen an Medikamentenstudien teilgenommen haben. In den USA ist das schon 93 geändert worden, in der EU bei uns 2001 und in Deutschland schon seit 2004 ist es so, dass die Medikamente, also neue Wirkstoffe, müssen an Männern und Frauen getestet werden. Das Besondere aber ist, bei Frauen, ja, beziehungsweise anders, wenn ich eine Phase 1 habe, also wenn ich einen komplett neuen Wirkstoff habe, dann muss das Verhalten dieses Wirkstoffs im Körper getestet werden, aber ohne irgendwelche hormonelle Einflüsse. Also sei es meine eigenen hormonellen Einflüsse bei der Frau. Wir alle wissen, der Zyklus ist hormongesteuert. Ja? Mhm. Aber vor allen Dingen muss, wenn ich als Frau an so einer Studie teilnehme, muss es zu 100% sichergestellt sein, dass ich A, nicht schwanger bin oder B, in der Zwischenzeit nicht schwanger werde. Das heißt, ich muss mich verpflichten, mindestens 2 Verhütungsmethoden anzuwenden, damit ich auch definitiv nicht schwanger werde. Mhm. Und in der Phase 1 sind immer noch am wenigsten Frauen beteiligt. Wir reden im Augenblick so von 10-40%. Also am Anfang wird alles erst an Männern getestet. Danach muss es aber auch an Frauen überprüft werden. Und jetzt Ende 2021 wird es in der EU eine verpflichtende Verordnung geben, sodass dann sämtliche klinische Phasen, also sämtliche Medikamentenprüfphasen, müssen dann an beiden Geschlechtern durchgeführt werden.
Und woher kommt es jetzt nochmal genau, warum da mehr Männer beteiligt sind? Weil die Frau eben komplexer ist oder was heißt das?
Ja, die Frau ist nicht komplexer, aber erstens, nicht jede Frau will sich da so verpflichten, dann immer 2 Verhütungsmethoden durchzuführen. Ja, also ich unterwerfe mich da einem Zwang. Das findet nicht jede Frau gut. Das Zweite ist, dass natürlich gerade Frauen potenziell dann auch durchaus Bedenken haben und eben diese hormonellen Einflüsse. Ja. Mhm. Wenn ich die Pille nehme, dann habe ich ja Hormone, die meinen Körper beeinflussen. Und die können natürlich auch die Wirksamkeit eines Wirkstoffes, den ich ja überhaupt noch nicht kenne, der ja total neu ist, können ja solche Hormone beeinflussen. Also die Pharmahersteller, die diese Studien finanzieren, finden es immer total klasse, wenn Männer und Frauen sich gleichzeitig einschreiben, weil je schneller sie diese Menschen untersucht haben, ja, umso schneller ist diese Phase abgeschlossen und umso schneller komme ich auf den Markt, sprich kann Geld verdienen, wenn ich eine Zulassung habe. Ja? Mhm. Aber es ist so, dass Frauen da auch immer ein bisschen zurückhaltender sind.
Klar. Und es heißt, es wird dann aber zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht unterschieden, also wenn Frauen dann mit in die Studie zählen, dass in welcher Zyklusphase sie sind oder sonst was. Man weiß eigentlich nur, sie planen jetzt nicht schwanger zu werden oder sie sind nicht schwanger. Das ist eigentlich das Einzige, was man über die Frau an sich mit in die Studie zieht, oder?
Genau. Also die Zyklusphasen sind für die meisten Medikamente, also wenn ich zum Beispiel ein Blutdruckmedikament neu teste, dann ist es ziemlich egal, in welcher Zyklusphase ich mich befinde. Man nennt das medizinischerseits die sogenannte therapeutische Breite. Ich brauche auch nichts, wenn ich das Medikament einer Frau verordne, muss ich das nicht in einer anderen Dosierung verordnen, wie als wenn ich es einem Mann verordne. Also diese Möglichkeit, also wie gut wirkt mein Medikament, ist unabhängig davon, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Da spielt also zum Beispiel das Alter eine viel, viel größere Rolle, weil, auch wenn ich das jetzt ungern sage, aber ab dem 30. Lebensjahr fangen wir an zu altern. Ja. Mhm. Gott sei Dank sieht man das bei den wenigsten, aber es ist tatsächlich so. Das heißt also, unsere Leberfunktion und unsere Nierenfunktion werden weniger. Und die sind halt extrem wichtig dafür, dass auch Medikamente im Körper abgebaut werden. Ja. Viel, viel, viel mehr muss ich gucken, bei ganz bestimmten Medikamenten, aber nur ganz, also wirklich eine Handvoll, da muss ich halt darauf achten, also die muss ich bei Männern und Frauen wirklich anders dosieren. Die meisten Medikamente machen aber keine Unterschiede.
Und was ist mit Medikamenten, die in der Schwangerschaft eingenommen werden dürfen?
Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also meistens ist es so, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, sind die Versuche an den Schwangeren meistens noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise auch meistens noch nicht angefangen. Weil natürlich bei Schwangeren gelten ganz, ganz besondere Überwachungsmaßnahmen, gelten ethische Maßnahmen. Also man darf bestimmte Medikamente zum Beispiel in der Frühschwangerschaft nicht einsetzen, weil man dann weiß, es gibt potenzielle Nebenwirkungen auf die Organgenese, also die Organreifung bei den Feten, also bei den Babys. Ja. Also da muss man schon sehr, sehr, sehr aufpassen. Also meistens kommen die Medikamente auf den Markt und den Beipackzettel kann man dann lesen, nicht anwenden bei Schwangeren oder bei Stillenden. Das steht so lange da drin, bis diese Studien abgeschlossen sind.
Das heißt, es gibt aber Studienverfahren mit Schwangeren
ja,
und Stillenden.
Es gibt, genau, und es gibt, das ist ganz, ganz interessant. Da gibt es im Augenblick auch einen riesen, eine große Veränderung auch des medizinischen Wissens. Es gab eine Zeit, und wir alle sind, wir alle kennen vielleicht noch dieses Thema Contergan-Skandal. Ja? Contergan war Anfang der 60er Jahre ein Medikament, was gerne eingenommen wurde, damit man etwas ruhiger wurde, also so eine Art Beruhigungsmittel. Und dann hat man aber festgestellt, dass dieses Medikament quasi zu Veränderungen in der Organfunktion, also es kamen Kinder zur Welt mit veränderten Gliedmaßen, ja, fehlenden Armen, fehlenden Beinen, das war der sogenannte Contergan-Skandal. Und vor diesem Hintergrund hat man jetzt natürlich ganz große Bedenken, dass so etwas nochmal wieder auftritt. Und deswegen prüft man hier ganz besonders. Es ist aber so, dass es Medikamente gibt, wie zum Beispiel Rheuma. Ja, ist zum Beispiel eine Erkrankung, taucht bei Frauen genauso auf wie bei Männern. Mhm. Und die Schuppenflechte, also Psoriasis, ist auch so ein Thema. Mhm. Das sind Frauen, beziehungsweise diese Erkrankung kommt auch bei jüngeren Frauen im gebärfähigen Alter vor. Und jetzt habe ich bleibe jetzt bei der Schuppenflechte, ja, jetzt habe ich einen starken Hautbefall, nehme meine Medikamente und jetzt werde ich schwanger. Früher hat man gesagt, um Gottes Willen bloß kein Medikament in der Schwangerschaft alles absetzen, was natürlich gerade bei den Betroffenen, ja, sowohl zu Schmerzen, massive Hautausschläge und Ähnliches geführt hat. Heute wissen wir, weil wir eben diese Studien haben und auch diese Erkenntnisse haben, wissen wir, dass wir in der Schwangerschaft nicht mehr alle Medikamente absetzen müssen. Da gibt es auch eine ganz tolle Datenbank im Netz, www.embryotox.de, Embryo, ja, Tox, ein Wort.de. Das ist eine Datenbank, da findet man sich auch als Laie zurecht, sehr gut sogar. Da stehen die einzelnen Wirkstoffe drauf. Dann weiß man auch, kann man die einsetzen in der Schwangerschaft, kann ich die auch verwenden, wenn ich stille, ja, weil wir müssen ja immer dran denken, dass auch Medikamentenwirkstoffe aus dem mütterlichen Kreislauf ja auch beim Stillen auf das Baby übergehen kann.
Ja. Und was sehen Sie jetzt noch als großes Thema in der Gendermedizin, wo man wo wirklich noch Bedarf ist, was zu tun?
Also wir fordern als BARMER im Augenblick im Rahmen unserer Aktivität, wir fordern die Ungleichbehandlung. Ja, wir möchten eben nicht, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. Es gibt einige Erkrankungen, da wissen wir, die Symptome sind anders. Ja, Beispiel, was ja eigentlich die meisten kennen sollten, aber es doch gar nicht so bekannt ist, wie wir immer glauben. Beispiel ist Herzinfarkt. Ja, wenn ich als Arzt, als Notarzt, ja, zum Beispiel, ich komme zu Patienten, die kenne ich ja vorher nicht. Ich komme meistens in die Wohnung, ins Haus, ja, und ich sehe einen männlichen Patienten, ja, der ringt nach Luft, der hat Atemnot, ja, der hat Schmerzen im linken Arm, ja, und also dessen häufigstes Symptom ist eben dieses Thema Atemnot und ausstrahlende Schmerzen in den Armen. Wenn ich eine Patientin sehe, ja, auch erste Mal, die ganz häufig wird man als Notarzt so zwischen 3 und 4 Uhr morgens gerufen, dann ist es so, die Frau klagt am allermeisten über Übelkeit, häufig Erbrechen. Gegebenenfalls plötzlich einsetzender starker Rückenschmerz, ja, aber mehr so Unwohlsein und ach, mir geht's irgendwie so gar nicht gut, ja, da denken die wenigsten Frauen daran, dass auch sie den Herzinfarkt haben können. Herzinfarkt ist in unserer eigenen Vorstellung, ja, immer eine typisch männliche Erkrankung. Es gibt sogar Studien und es gibt Untersuchungen, die zeigen, ja, dass die Frauen, wenn es ihnen nicht gut geht, ja, und die befürchten, sie müssen jetzt ins Krankenhaus oder sie müssen jetzt irgendjemanden rufen, ja, die fangen erstmal an und sorgen sich um ihren Mann, ja, die räumen zum Teil noch die Wohnung auf, packen ihren Koffer, also rufen nicht als allererstes irgendeinen Arzt, ja, Notarzt oder Hausarzt, ja, sondern kümmern sich erst um alle anderen. Frauen rufen später den Krankenwagen als Männer.
Krass. Ja. Interessant.
Ja. Das ist interessant. Und da müssen wir halt, also wir müssen, aus meiner Sicht, wir müssen sensibilisieren. Ja? Wir müssen darauf hinweisen, diese alten Stereotypen, ja, es gibt die typischen Männererkrankungen, es gibt die typischen Frauenerkrankungen, ja. Also das, was ich eben schon gesagt habe, Lungenkrebs typisch männlich, nee, stimmt überhaupt nicht, ja. Lungenkrebs wird weiblich. Genau dasselbe ist zum Beispiel wie Depressionen sind immer, haben immer Frauen. Nee, nix da. Ja. Männer holen da auch gerade auf. Ja. Die Symptome bei Depressionen bei Männern sind aber komplett anders als die bei Frauen. Was heißt komplett? Also sind durchaus unterschiedlich. Ja. Kopfschmerzen, ja, ist auch ein Thema. Kopfschmerz denkt man immer, Frauen haben nur Kopfschmerzen. Nein, Männer haben auch Kopfschmerzen. Die Ursachen, die dahinter liegen, können aber ganz andere sein. Und deswegen, wir müssen aufhören, dass wir nicht nur als Ärzte alle gleich behandeln. Ja, also hier fordern wir tatsächlich mal eine Ungleichbehandlung. Es muss uns aber auch in der Patientenrolle, müssen wir aber wegkommen davon, so nach dem Motto, ja, das ist wieder typisch Mann oder das ist wieder typisch Frau.
Und im Zulassungsprozess an sich, also was ist Ihre Meinung, müssen Frauen, weil für mich hört sich das natürlich sehr an, okay, zum einen müssen mehr Frauen in die Zulassung rein, das ist das der eine Punkt, weil es ist ja hier auch keine 50-50-Aufteilung, also immer noch nicht. Zum anderen, und da bin ich natürlich stark aus dieser Zyklusrichtung, merke ich ja schon auch eine, also es kommt natürlich auf die Arznei drauf an, aber ich merke ja ganz deutlich, dass sich eine Stimmung extrem verändern kann innerhalb von einem Zyklus. Teilweise ja die Funktion des Immunsystems kann. Also es verändert sich durch Hormone eben sehr, sehr viele Dinge, der Schlaf oder sonst was. Also man kann ja fast nicht mehr sagen, dass Hormone nur auf den Zyklus wirken. Das ist ja nicht so. Nee. Und was ist damit? Also ich meine, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sowas sehr, sehr aufwendig ist, jede Frau in ihre Zyklusphasen zu unterteilen, zu begutachten. Dann muss eine Frau auch erstmal einen natürlichen Zyklus haben. Das sind natürlich alles so Faktoren, die heutzutage auch nicht mehr so natürlich und normal sind.
Ja, ich denke, deswegen auch dieses Thema, wir müssen darauf aufmerksam machen, wir müssen dafür sensibilisieren. Es hängt jetzt sehr, also wenn ich ein neues Medikament entwickeln möchte, sind ganz bestimmte Wirkstoffe, die sind unabhängig wirklich vom Zyklus. Also du hast vollkommen recht, dieses ganze Thema Schlaf, Stimmung und so weiter, das wissen wir, das ist hormonell beeinflusst und Hormone sind absolut wahre Alleskönner im Körper. Ja. Da wo wir aber zum Teil hingucken, ja, sind ganz einfach diese Wirkstoffe sind von diesen Hormonen unabhängig. Aber ich sage jetzt zum Beispiel bei der Krebsbehandlung, ja, wir kommen immer mehr, das hat der ein oder andere vielleicht schon gehört, in Richtung individualisierte, also personalisierte Medizin. Wenn wir heutzutage Krebs behandeln, ja, wenn ich jetzt ganz, ganz brutal bin, früher, wenn ich eine Chemotherapie eingesetzt habe, ja, dann hatte ich nur Wirkstoffe zur Verfügung, die wie so eine Art, bildlich gesprochen, wie so eine Steinzeitkeule, ja, diese Keule, dieses Medikament hat auf jede Zelle gewirkt, ja, die sich schnell geteilt hat. Krebszellen sind teilende körpereigene Zellen. Dann habe ich ein Chemotherapie-Medikament genommen und das hat halt jede Zelle betroffen, die sich irgendwie geteilt hat. Egal, ob es eine Krebszelle war oder ob es eine gesunde Körperzelle war. Das ist dieses Thema, mir fallen die Haare aus, meine Mundschleimhaut entzündet sich, meine Darmschleimhaut entzündet sich. Also das sind was wir kennen, diese heftigen Wirkungen der Chemotherapie. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder bleibe bei diesem Lungenkrebs-Beispiel. Ich weiß inzwischen, beim Lungenkrebs gibt es ganz, ganz viel unterschiedliche Formen. ich weiß, welche Zellart sich da gerade extrem vermehrt. Und dadurch, dass ich weiß, welche Zellart das ist, welche Mutation, ähnlich wie bei der Blutgruppe, ja, da weiß ich auch, ich habe A, B oder 0. Ja, genauso weiß ich dann auch, ich habe beim Krebs ist halt meine Mutation A, B oder C. Und dann kann ich gegen diese spezielle Mutation, kann ich dann jetzt ein Medikament entwickeln. Und so kann ich dann vermutlich zukünftig auch noch sowas wie den Zyklus oder meine hormonelle Situation mit berücksichtigen. Da entwickeln wir uns hin. Bei den Krebserkrankungen sind wir da schon einen Riesenschritt weiter, aber noch gar nicht am Ende der Fahnenstange.
Das heißt aber Status quo, diese Faktoren werden nicht berücksichtigt.
Momentan nicht, spielen aber auch nicht bei jedem Medikament immer eine Rolle. Ja, da, wo wir hin müssen, ist diese Sensibilität, damit dieses Thema mit berücksichtigt wird. Ja, aber es macht natürlich nur dann Sinn, es dort zu berücksichtigen, wo auch wirklich eine Beeinflussung da ist. Das ist nicht bei jedem Medikament, ist einfach der Fall. Ja, aber wir müssen sensibler werden. Da bin ich vollkommen deiner Meinung.
Aus Interesse, wenn jetzt sich das Verfahren ändern würde, wenn jetzt, wenn man jetzt beschließt, da müssen jetzt Frauen mit rein, da müssen die Zyklusphasen mit rein, da müssen viel mehr Faktoren über die Frau mit rein. Was wäre dann mit bereits zugelassenen Arzneiprodukten? Müssen die das nochmal durchlaufen oder sind die auf dem Markt und sind halt auf dem Markt?
Das ist zum Teil sehr unterschiedlich. Wir haben ja ist inzwischen auch schon fast 10 Jahre her, gab es ein neues Bewertungsverfahren. In Expertenkreisen heißt das AMNOG-Verfahren. Das heißt, alle neuen Medikamente, die hier auch bei uns in Deutschland auf den Markt kommen, werden hinsichtlich ihres Nutzens bewertet. Ja, früher wurde ein Medikament zugelassen, dann wurde es halt zugelassen und dann war es da. Jetzt wird der Nutzen eines Medikamentes, also erstens gibt es immer eine Vergleichstherapie. Ich muss als Arzneimittelhersteller zeigen, dass mein neues Medikament besser ist als das Medikament, was ich auf dem Markt habe oder zumindest gleich gut ist wie das, was schon da ist. Also im optimalen Falle kann ich zeigen, ja, mein neues Medikament ist besser. Dann entscheidet dieser gemeinsame Bundesausschuss, und das ist jetzt zum Beispiel auch nochmal eine Sache, das entscheidet keine Krankenkasse, sondern das entscheidet der gemeinsame Bundesausschuss für alle Krankenkassen in Deutschland. Wir haben in Deutschland im Augenblick noch an die 100 Krankenkassen. Also diese Entscheidung ist für alle Kassen bindend, egal ob es das Medikament ist. Vielleicht kennen die einen oder anderen die Diskussion, was wir haben um dieses 2-Millionen-Medikament, ja. Es kommen Medikamente jetzt auf den Markt, die sind noch viel, viel teurer als diese 2 Millionen. Ja. Mhm. Diese Entscheidung trifft dann der gemeinsame Bundesausschuss. Und wenn der gemeinsame Bundesausschuss festgestellt hat, dieses Medikament hat einen Zusatznutzen, ja, dann macht sich das im Nachgang auch bei den Preisverhandlungen bemerkbar. Ja. In dem ersten Jahr der Zulassung kann der Medikamentenhersteller entscheiden, wie teuer dieses Medikament sein soll. Und danach gibt es halt Verhandlungen mit den Krankenkassen, also mit dem Spitzenverband der Krankenkassen. Und dann wird entschieden, wie teuer dieses Medikament ist. Und dann zahlt das jede Krankenkasse, wenn das Medikament gemäß der Zulassung eingesetzt wird. Also, wenn ich ein Medikament habe, das wirkt, es gibt zum Beispiel bei der Osteoporose, ja, dieses Medikament ist nur für Frauen zugelassen, dann wird es auch nur bei Frauen bezahlt. Männer kriegen zwar auch Osteoporose, dieses Medikament, also der Pharmahersteller hat zum Beispiel die Zulassung bei Männern nicht beantragt, weil er gesehen hat, dass bei Männern mehr und häufigere Nebenwirkungen sind. Deswegen hat er gesagt, nee, das ist nicht gut, deswegen lässt das nur für Frauen zu. Also deswegen kann ich dieses Medikament nur bei Frauen einsetzen.
Und das wird dann auch nicht für Männer zugänglich gemacht.
Das ist dann der sogenannte Off-Label-Use. Also ich kann als Arzt entscheiden, wenn ich ein Medikament habe, wo ich zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt bei der Osteoporose bleibe. Also ich habe jetzt einen Mann, der hat eine Osteoporose Und ich möchte ihm genau dieses Medikament verordnen. Dann muss ich einen speziellen Antrag bei der Kasse stellen. Ich muss das medizinisch begründen und ich muss das medizinisch mit bestimmten Studien begründen und so weiter. Also ich kann das als Arzt medizinisch für notwendig erachten. Und dann kann ich als Krankenkasse aber auch durchaus ablehnen, ja, wenn ich das Gefühl habe, nein, der Patient müsste erst noch mal irgendwie zum anderen Facharzt oder sonst irgendwas, der hat noch nicht alle anderen Dinge ausprobiert, ja, dann kann ich das als Krankenkasse ablehnen, aber nur beim Off-Label-Use. Wenn es ein zugelassenes Medikament ist, muss ich als Krankenkasse bezahlen.
Okay.
Egal wie teuer.
Okay, und was mich jetzt noch interessieren würde, mit Medikamenten, die speziell für die Frau nur sind, also zum Beispiel die Antibabypille, wie wird das, ist das Testverfahren mit den drei Phasen genauso?
Das Testverfahren ist genau das gleiche. Es gibt bei, also wenn ich jetzt als Arzneimittelhersteller eine neue Pille auf den Markt bringen möchte, dann weiß ich natürlich, wo sind meine Risiken. Wir alle wissen, früher waren die Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone in den Pillen deutlich höher, als es heute ist. Deswegen haben die alten, ich nenne sie jetzt mal alten Pillen, ja, die haben häufiger zu Thrombosen, zu Schlaganfällen geführt. Da hat man noch nicht so sehr, da wusste man auch noch nicht, was machen Östrogene alles im Körper. Ja. Da hat man, also die Pillen von heute sind, haben eine ganz andere Zusammensetzung. Ja. Also da hat man schon aus der Vergangenheit durchaus gelernt. Die Zulassungsverfahren, also Phase 1, Phase 2, Phase 3, sind aber genau die gleichen.
Und wie viele Frauen müssen da teilnehmen? Also gibt es auch da, sage ich mal, eine Anzahl von Teilnehmern? Weil anscheinend ist es ja sehr schwer, diese Frauen zu bekommen. Sie werden ja definitiv dann weniger Menschen bekommen als bei anderen Arzneimitteln.
Ja, wir sind Gott sei Dank alles Individuen. Das heißt, ich muss als Pharmahersteller, ja, es kommt jetzt etwas weniger darauf an, dass ich jetzt wirklich 50% Männer, 50% Frauen habe. Das ist nicht der entscheidende, das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist vielmehr, dass ich aufgrund der Heterogenität aller unserer Persönlichkeiten, die zusammen an so einer Studie teilnehmen, dass ich einfach überhaupt Effekte messen kann. Ja? Weil es kann durchaus sein, gerade das, was du gesagt hast, ja, als Frau mit einem ganz normalen Zyklus, ja, gibt es Tage, da bin ich einfach müde, bin ich schlapp, habe ich keine Lust. Ja. Wenn ich ausgerechnet dann dieses Studienmedikament bekomme, dann kann es sein, dass diese Müdigkeit, Schlappheit als Wirkung auf das Medikament angesehen wird, was es aber überhaupt gar nicht ist, weil ich wäre auch so müde und schlapp aufgrund einfach meines Hormonzyklus. Ja. Und deswegen brauche ich halt eine große Menge. Ja. Ja, aber diese große Menge kann ich natürlich erst dann auch mit meinem Medikament überhaupt erstmal testen, wenn ich ungefähr weiß, habe ich denn überhaupt eine Wirkung? Ja? Weil die meisten Medikamente, da gibt es tolle Ideen, da gibt es jemand, der denkt sich aus, ach, das könnten wir jetzt mal ausprobieren und das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Ja? Dann klappt es auch im Zellversuch oder vielleicht im Tierversuch. Ja? Und dann testen wir das an Männern oder an Frauen, also Phase 1, ja, an den Gesunden. Jetzt ehrlicherweise egal von welchem Geschlecht. Ja? Und dann stellen wir fest, es passiert gar nichts, es passiert null. Ja, oder es passiert, also kein Mensch verträgt es. Ja, Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein, ja, Juckreiz, ja, sind alles so Dinge, wenn man ein Medikament einnimmt, soll es ja helfen und soll ja nicht irgendwie meine Beschwerden verstärken.
Aber es gibt jetzt nicht die Hausnummer, 200 Frauen müssen mindestens. Nein. Also es kann Nein. auch jemand mit so einem Arzneimittel in der Testphase reingehen und sagen, ich habe nur 5 Frauen zusammengekriegt.
Ja, bei 5 Frauen wird er jetzt nicht, weil es nur 5 Frauen sind, wird er rausfliegen. Aber der Hersteller muss vor allen Dingen bei dem Zulassungsprozess, und es wird kein Medikament zum Beispiel nur für Deutschland zugelassen. Meistens ist es so, der Medikamentenhersteller, Pharmahersteller fängt in Amerika an, da in der FDA, und bekommt dort eine Zulassung. Dann, wenn er in Amerika eine Zulassung hat, dann ist das schon mal ein erster Hinweis, aber noch nicht mehr. Und dann prüft die europäische Arzneimittelbehörde, ja, und die schauen sich dann an, okay, ja, die nehmen sich jede Studie vor, jede Zulassungsstudie, gucken an, und in Europa ist es dann eben vorgeschrieben, es muss an Männern und an Frauen gezeigt werden, dass hier eine Wirkung eintritt. Da gibt es ganz bestimmte Punkte, sogenannte Endpunkte. Also das sind dann Punkte im Rahmen einer Erkrankung, wo ich zeigen muss, so, da habe ich jetzt eine Veränderung. Ja? Mhm. Dann muss ich zeigen, wie sieht es aus mit den Nebenwirkungen? Was sind die häufigsten Nebenwirkungen? Bei wem treten sie auf? Bei Männern so und so häufig, bei Frauen so und so häufig. Ja. Das muss ich alles nachweisen.
Und eine letzte Frage, wo wir gerade bei Nebenwirkungen sind. Das hat jetzt zwar jetzt nicht explizit was mit Gendermedizin zu tun, aber bleiben wir auch hier mal wieder bei der Pille, weil ich da einfach tief drin bin in der Thematik. Ja. Da sind ja ein paar Nebenwirkungen, wenn ich es mal ganz sachte ausgedrückt habe, die auf, ja, in so einem Beipackzettel stehen. Ja. Wie kommt das zustande?
Ja, das sind genau diese beobachteten Nebenwirkungen. Also wenn ich als Proband, als Gesunder oder als Betroffener, sprich als Kranker, an so einer Studie teilnehme, dann muss ich weiß es nicht, wie viele, ich hätte bald gesagt zigtausend, nein, so schlimm ist es nicht, aber da gibt es ganz bestimmte Phasen, dann werde ich befragt. Ich werde zu sämtlichen Symptomen befragt. Müdigkeit, Erschöpfung, wie geht's mir? Also diese Rückmeldung, all das, was auf den Medikamentenbeipackzetteln steht, das ist das, was in den Studien von den Probanden zurückgemeldet worden ist. Ja, und dann gibt es eben eine Häufigkeit, alles, was über 10% angegeben wurde, das sind die sogenannten häufigen Nebenwirkungen. Mhm. Und alles, was unter 5% ist, das sind dann die sogenannten seltenen Nebenwirkungen.
Und was ist, wenn es, wenn die Arznei schon auf dem Markt ist und danach gemeldet wird, weil man dann ja eigentlich die Großstudie dann bekommt, wenn es auf dem Markt ist, wird es dann nachgetragen, muss es nachgetragen werden, wenn die Ärzte das melden?
Ja, also erstens sind wir Ärzte dazu verpflichtet, da gibt es auch einen entsprechenden Prozess, da gibt es ganz abgestimmte Formulare. Wenn ich also als Arzt feststelle, halt stopp, hier ist etwas, das ist unzweifelhaft auf dieses Medikament zurückzuführen, dann muss ich das melden, dann bin ich auch verpflichtet, das zu melden. Ja. Dann wird das auch gesammelt. Vielleicht kann sich der ein oder andere an ein Schmerzmittel erinnern. Das ist so 2008, war das eine große Diskussion. Das waren die sogenannten COX-2-Hämmer, also Medikamente, Schmerzmittel. Die wurden am Anfang eingesetzt im Krankenhaus zur Behandlung von postoperativen Schmerzen. Also Patienten, die operiert worden sind, danach irgendwie Schmerzen hatten, waren aber auch sehr, sehr gut wirksam, zum Beispiel bei Arthrose-Schmerzen. Also egal ob Hüftschmerzen, Knieschmerzen oder auch am Rücken, sind dann ziemlich schnell verbreitet worden, weil man gedacht hat, dieses prima, die wirken gut bei diesen spitz, scharf stechenden Schmerzen und wirken nicht so sehr, machen nicht so viel Nebenwirkungen auf die Magenschleimhaut. Also ich kriege nicht so schnell Sodbrennen oder mir tut der Magen dann nicht weh. Und dann hat man die gerne und viel und breit eingesetzt. Und so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr stellte man fest, dass die Rückmeldungen, ja, dass gerade wenn ich diese Medikamente eingenommen habe zur Schmerzbehandlung, dass danach es vermehrt zu Thrombosen, zu Embolien, zu Schlaganfällen gekommen ist. Okay. Das hat man dann untersucht und siehe da, man hat wirklich festgestellt, das kommt durch diese Medikamente. Die Medikamente sind inzwischen vom Markt genommen.
Okay, weil ich finde es halt, ich kann mir vorstellen, es ist eine große Dunkelziffer. Weil klar, ich meine, wenn ich als Frau nach der Einnahme der Pille, angenommen, ich nehme die 3-4 Monate und komme und habe halt Erschöpfung. Also ich meine, wie stellt ein Arzt das dann fest, dass das von der Pille, also wie kriege ich diesen direkten Zusammenhang? Das sehe ich als schwer.
Ja, das glaube ich. Es ist aber meistens nicht das Erschöpfungssymptom alleine. Erschöpfung kann ganz viele Gründe haben. Ja? Erschöpfung kann ein erster Hinweis auf eine Depression sein. Ja? Erschöpfung kann schlicht und ergreifend etwas sein, weil ich halt wirklich im Augenblick total viel gearbeitet habe oder ne, so stark gefeiert habe, dass ich Schlafen vergessen habe.
Ja. Ja?
Das kann halt wirklich alles sein. Als Arzt habe ich aber viele Patienten und wir haben zum Beispiel an Untersuchungen gesehen, auch mit unseren Daten, zum Beispiel ein Hausarzt verordnet ungefähr so im Jahr 100 verschiedene Medikamente. Und ich habe dann so ein Gefühl, wenn ich dieses Medikament einsetze, auch bei vielen meiner Patienten, dann weiß ich, mit welchen Rückmeldungen kommen bestimmte Patienten zu mir. Dann weiß ich, okay, dieses Thema Erschöpfung, ja, das kann sein. Ja, wenn ich zum Beispiel als Schmerztherapeutin setze ich Antidepressiva ein, nicht um eine Depression zu behandeln, sondern es gibt den sogenannten neuropathischen Schmerz, also das ist der Nervenschmerz. Der Schmerz ist dumpf, drückend, ziehend. Also so diese klassischen Regelschmerzen sind sogenannte neuropathische Schmerzen. Und diese Medikamente, wenn ich da normale Medikamente einsetze, die beim Zahnschmerz sind, beim Zahnschmerz ist mein Schmerz spitz, scharf, stechend. Ich kann mit einem Finger zeigen, da tut's weh. Das kann ich bei meinem Regelschmerz, wenn mein ganzer Bauch weh tut und das zieht, kann ich nicht sagen, so da tut's jetzt nur weh, sondern da tut der ganze Bauch weh. Und diese Schmerzen, diese neuropathischen Schmerzen, wenn ich die mit Antidepressiva behandle, dann weiß ich genau, meine Patienten kommen wieder und sagen, meine Güte, ich habe einen trockenen Mund. Ja, ich bin am Anfang, ich bin total müde, ich bin schlapp. Dann kann ich die Patienten beruhigen und kann sagen, ja, das ist eine Wirkung, die tritt in den ersten 3 bis 4 Tagen auf. Danach, ja, wenn sie dann immer noch müde sind, dann müssen wir gucken, dann hat die Müdigkeit eine andere Ursache, aber dann kommt es nicht mehr von den Medikamenten. Und das weiß ich als Arzt. Und deswegen ist dieses Gespräch mit mir als Patient immer extrem wichtig, weil dann bei mir im Kopf als Arzt rattert immer so eine Kaskade. Ja, dann weiß ich immer, okay, dann muss ich noch vielleicht bei einer anderen Stelle suchen.
Ja, ich glaube, vor 1-2 Jahren ja dieses große Thema, dass eben Suizidgefahr und Depressionsgefahr mit auf die Nebenwirkliste der Antibabypillen genommen werden musste. Wo ich denke, okay, wenn der Arzt noch mitkriegt, dass eine Suizidgefahr besteht, ja, aber das ist natürlich auch, also das stelle ich mir halt sehr, sehr schwer vor.
Das sage ich jetzt mal bewusst, weil gerade so eine Suizidgefahr, ja, auch als extrem ausgebildeter, sehr sensibler Arzt mit Psychotherapie, ja, Qualifikation und großer Erfahrung. Ja. Wenn der Patient nicht möchte, dass ja quasi seine aktuellen Gedanken kommen und er wirklich Selbstmord machen will, dann kann ich als Arzt mit dem sprechen, kann mir alle Mühe geben, alle Zeit der Welt. Ja, dann steht der Patient auf, geht aus meinem Behandlungszimmer raus und bringt sich um. Diese Fälle gibt es, aber wenn ich als Arzt sensibel bin, habe ich da habe ich Erfahrung beziehungsweise Antennen, dann frage ich nach. Und solange ich mit dem Patienten in Kontakt bin, habe ich Gelegenheit zum Austausch. Und dann, wenn ich weiß, wenn ich wirklich dafür sensibilisiert bin, dann denke ich auch dran und dann kriege ich das auch raus.
Jetzt wirklich eine letzte Frage. Kann ich diese Beschwerden, Nebenwirkungen auch selber melden als Patientin, sage ich mal, oder Patient?
Das ist etwas schwierig, weil als Patientin oder als Patient sehe ich manchmal Zusammenhänge, die so einfach nicht möglich sind. Deswegen kann ich das so nicht selber melden. Ich kann aber jederzeit meinem Arzt den Hinweis darauf geben, wenn ich persönlich das Gefühl habe, also hier ist etwas, das habe ich so noch nie erlebt, egal ob ich das Medikament jetzt gerade kurz eingenommen habe oder auch schon längere Zeit. Also da kann ich immer nur empfehlen, sich auch mit dem behandelnden Arzt in Verbindung zu setzen. Okay. Der Arzt ist verpflichtet, neue Symptome auch entsprechend zu melden.
Okay, Super. Vielen, vielen Dank für deine Antworten auf all meine Fragen.
Gerne.
Wir hatten ja am Eingang, hattest du mir noch gesagt, dass ihr von der BARMER eine Übersicht habt, an wie das mit der Gendermedizin läuft und grafisch auch gut darstellbar. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen, wie ihr das aufgebaut habt und wo man es auch findet?
Genau, also bei uns auf der Homepage, auf der BARMER Homepage, www.barmer.de, findet man noch viel Informationen zum Thema Gendermedizin, ja, zu unserer Kampagne Ungleichbehandlung. Und wir haben von der BARMER ein eigenes Institut, ja, wo ich halt den Forschungsbereich Medizin und auch die Daten, also Versorgungsforschung, leite. Wir haben eine eigene Homepage, www.bifg.de, BIFG. Und hier für alle Studierenden oder alle die Leute, die irgendwie Daten brauchen, egal wie viele Krankenhäuser gibt es in Deutschland oder wer hat wann welche Diagnose, wie sieht das aus, da haben wir jede Menge interaktive Grafiken und da kann man auch sehen, ja, wie ist eine Erkrankung bei Männern und bei Frauen, also einfach mal reingucken, sich durchklicken, dann findet man hoffentlich ein bisschen was Interessantes.
Ich danke dir. Vielen Dank
ebenfalls.
Für deine Zeit, deine Arbeit und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge. Danke, liebe Uschi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.